Sportfreunde, aufgepasst, es ist Dienstag, der 10.6. und der Doppelpass kann bei dieser Expertise einpacken, denn ich habe mir zwei wahre Experten für diese besondere Folge eingeladen. Zum einen darf ich Tabea Kemme begrüßen, Olympiasiegerin, Champions League-Siegerin, englische Meisterin, deutsche Meisterin und noch viel, viel mehr. Zum anderen freue ich mich über Nils Petersen, Vize-Olympiasieger, Torschützenkönig der Olympischen Spiele 2016, Champions League-Finalist, deutscher Vizemeister und noch und auch da noch viel, viel mehr. Und natürlich ich, der bis zur D-Jugend gekickt hat bei der FC Britannia Eichenzell und mal ein Tor von der Mittellinie geschossen hat. Und damit herzlich willkommen zu diesem Fußball-Spezial-Update.
Guten Morgen.
Dankeschön, Tabea und Nils. Herzlich willkommen in diesem Team Day Update. Ich freue mich, dass ihr da seid, dass wir diese hochbesetzte Folge aufnehmen können. Wir wollen ein bisschen auf den Fußballsommer gucken, ohne Bundesliga, ohne Männer-EM oder WM, sondern gucken auf die U21-EM und auf die Frauenfußball-EM. Seid ihr schon heiß auf den Sommer?
Voll in den Startlöchern. Trikot ist schon eingepackt und dann geht's bald in die Schweiz für uns, für die Frauen-EM. Ja, tatsächlich am Start auch.
Sehr gut. Nils, wie ist die Vorfreude bei dir?
Du, ich kann es kaum erwarten. Es ist ja wirklich, steht ja einiges an hinsichtlich Club-WM und natürlich U21-EM und was da alles kommt. Also wenn man nur gucken muss und nicht mehr spielen, so wie Tabea und ich, dann profitiert man davon, ja, als Fan.
Ja, sehr gut, sehr gut. Lass uns doch direkt starten mit der U21-EM und da geht es direkt morgen schon los. Also am 11. ist Eröffnungsspiel. Die deutsche Mannschaft startet zum ersten am Donnerstag, 12. Gegen Slowenien. Favoriten? Wie auch sonst im Fußball, England als Titelverteidiger und Frankreich, Spanien, Italien könnte man nennen. Und in dem Team ein paar namhafte Namen, das muss man schon sagen. Noah Atubolu von Freiburg, Nick Woltemade, Nathaniel Brown, Rocco Reitz, Ansgar Knauf, Nambi Collins. Nils, ich frage dich jetzt mal als alten U21-Experten, wie siehst du die Mannschaft und wie guckst du auf das Turnier? Wie weit könnte es gehen?
Also ich finde schon, wenn man sich die Gruppe anguckt, klingt es einfach machbar. Klar, du hast halt den großen Favoriten England mit dabei. Die können irgendwie U21 gut. Im Gegensatz zur A-Nationalmannschaft können die Turniere. Und wenn ich mir aber die erste Elf angucke oder auch den Kader, dann ist da echt schon viel Qualität dabei. Ne? Wenn du mal überlegst, dass da echt Spieler dabei sind, die nächstes Jahr Champions League spielen, die Euroleague spielen und Stammspieler sind in ihrem Verein, dann ist das schon eine Top-erste Elf. Klar, wenn man dann die Einzelspieler wieder von Italien, Spanien, England anguckt, dann kriegt man schon mal Respekt oder so. Aber ich traue der Mannschaft einiges zu, auf alle Fälle.
Wir müssen aber auch direkt sagen, Antonio Di Salvo, der Trainer, muss auf ein paar Leute verzichten, wegen eben der Club-WM. Und dann wäre dieser Kader natürlich also nochmal ein ganzes Stück stärker, weil Karim Adeyemi wäre zum Beispiel dabei, Maximilian Bayer, beide vom BVB oder auch Tom Bischoff von den Bayern. Tabea, inwieweit setzt du dich mit der U21 auseinander? Hast du da ein Auge drauf oder?
Ja, klar verfolge ich das auf jeden Fall. Ich gerade selber, wenn man den Bezug zum Fußball so krass hat und eins verbindet Nils und mich ja, und das ist ja sind die Olympischen Spiele gewesen in Rio 2016, wo wir voneinander mehr oder weniger profitiert haben, weil wir die Finals geschaut haben. Und dementsprechend verfolgt man das. Und natürlich, ey, das ist ja so der Sprung U21 auch zur A-Nationalmannschaft, beziehungsweise viele Bundesligaspieler ja mit am Start. Und da ist man ja analysetechnisch auch ein bisschen involviert.
Ja, ihr habt das schon angesprochen. Ihr wart zusammen bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio. Welchen Stellenwert haben solche Olympische Spiele überhaupt für euch im Fußball? Ich weiß, Tabea, im Frauenfußball ist ja nochmal was anderes, weil da die A-Mannschaft geschickt wird. Bei den Männern wird ja nur die U21 geschickt. Aber wie ist trotzdem da der Stellenwert? Nils, fang du gerne mal an mit dem Stellenwert der U21 in dem Bereich.
Ja gut, ich habe ja die Jungs erlebt. Ich durfte ja als einer von drei Älteren mit nach Rio und habe dann halt die Mannschaft so mit anführen dürfen. Klingt so ein bisschen anmaßend, aber das waren alles Jungs, die sich halt über die U21 dafür qualifiziert haben. Und es war ja zu dem Zeitpunkt 2016 noch nicht klar, wie wird das Turnier in Deutschland gesehen, im Männerfußball, weil es noch nicht so bekannt war, weil es einfach lange zurücklag, dass man mit dabei war. Dann gab es die eine oder andere Absage, die man auch nicht ganz nachvollziehen konnte. Das war aber auch am Ende vielleicht mein Glück, dass ich als damaliger Zweitligaspieler mitreisen durfte. Und dann haben mich halt echt viele Menschen beneidet, vor allen Dingen im Nachhinein, dass ich mal so eine Medaille besitze, dass ich das mal erleben darf, dass ich zu den Olympischen Spielen reisen darf. Ne? Also zu einem Turnier, wo nicht die besten Fußballer der Welt zusammenkommen oder Fußballerinnen, sondern die besten Athleten der Welt. Und dass ich mit denen dann sozusagen in einem Dorf mal leben darf oder dass man mit denen zusammen ein Turnier veranstaltet. Das ist halt im Nachhinein die geilste Erfahrung, die ich je machen durfte.
Tabea, wie ist das bei dir?
Ja, für mich persönlich die Olympischen Spiele, das ist das Größte gewesen, Bezug natürlich dazu, dass ich olympisch mehr oder weniger aufgewachsen bin am Olympiastützpunkt. Und für mich war das so, im olympischen Dorf treffe ich auf Freunde, auf meine Best Buddies aus Potsdam, da war der Olympiastützpunkt. Und dort einen Fünfkämpfer, Patrick Dorg oder auch die Diskuswerferin Shanice Kraft zu treffen, sich da zu treffen am Pool und zusammen zu chillen und darüber hinaus auch. Dieses Multisportive war extremst schön und deswegen war das für mich mehr oder weniger, ja, wir kommen irgendwie alle nach Hause, aber halt in Brasilien. Deswegen, also wirklich für mich das Größte, was ich in meiner Karriere hatte.
Schöne Worte. Nils, wenn du die aktuelle Mannschaft, kommen wir zurück ein bisschen zur U21, wenn du die aktuelle Mannschaft mit der von euch damals vergleichst, was würdest du sagen, wie würde das Spiel ausgehen, wenn ihr gegeneinander antreten müsstet?
Nico. Oh. Na gut, wir hatten Thomas Müller dabei, ne?
Na, das stimmt. Geil.
Dafür sind jetzt aber auch drei Freiburger dabei, das macht das gleich wieder aus. Sie hatten damals schon echt eine Top-Mannschaft. Also selbst wenn ich an meine U19-Zeit zurückdenke, also wenn ich nochmal überlege, wer da schon alles mit dabei war und dann bis zur U21 noch rausgefallen ist, die aber trotzdem alle Top-Spieler geworden sind. Wenn du einmal in dieser U21 dabei bist, dann hast du schon eine sehr, sehr hohe Chance, dich da oben auch zu halten. Das ist natürlich schon mal, das sind gute Grundvoraussetzungen. Ich finde, dass die Mannschaft athletischer ist, wenn ich jetzt an Collins denke, an Rosenfelder und wie sie alle heißen, selbst ein Woltemade mit seiner Größe, so eine Klasse hatten wir damals nicht im Kader, also ich war ein kleinerer Stürmer, also es ist schon eine richtig gute erste Elf, aber es wäre sehr ausgeglichen, da wir damals trotzdem schon eine sehr abgeklärte Truppe hatten.
Okay, Tabea, jetzt brauche ich natürlich von dir noch eine Einschätzung. Reicht es mal wieder für einen Platz auf dem Podium oder der undankbare vierte Platz wie die A-Nationalmannschaft in der Nations League?
Nein, das geht mehr. Also die Vorrunde wird ja schon ein bisschen knackig jetzt bei der Europameisterschaft mit Polen. Da darf man auf jeden Fall qualitätstechnisch schon damit rechnen, dass Deutschland gewinnt, aber mit Schweden und Dänemark. Und so die Europameisterschaft zurück in England, die war ja schon fabelhaft. Und grundsätzlich, was man jetzt aber nicht vergessen darf, ist natürlich, dass man im Kader einen gewissen Wandel hat. Mit einem neuen Trainer am Start, wo es vorher ein bisschen kommunikative Reibungen gab, wo ich aber sage, geil, lieber vorher als währenddessen. Und von den Spielerinnen her auch ähnlich, was wie Nils das auch bewertet hat, die Athletik nochmal natürlich viel angemessener im Detail, aber auch die Technik, das Spielerische da. Habe ich Lust, bis zum Finale in der Schweiz am Start zu bleiben und Deutschland im Finale zu sehen?
Ja, du hast den Themenwechsel schon ganz gut eingeleitet. Und bei dieser Top-Besetzung müssen wir über die Fußball-EM der Frauen sprechen natürlich. Aber gestern kam dann natürlich nochmal eine, ich möchte jetzt nicht sagen eine Schockernachricht, aber Sarah Dorsun beendet ihre Karriere, finde ich persönlich schade, weil eine harte Kante in der Abwehr, möchte man sagen. Eine von den klassischen Abwehrspielerinnen und es kommt zu einem überraschenden Zeitpunkt. Sie hat auf Social Media gesagt, dass es vor dem Turnier im Sommer passiert, war aber, um ehrlich zu sein, nicht der Plan. Nachdem man mir mitgeteilt hat, dass ich für das Turnier nur auf Abruf stehe, habe ich mich dazu entschieden, meine Karriere nach fast 10 Jahren in der Nationalmannschaft zu beenden. Sie hat ja auch olympische Vergangenheit, hat in Paris Bronze geholt mit der Mannschaft. Was sagt ihr zu dieser Trennung, zu diesem Nationalmannschafts aus?
Na, sie ist ja mein Jahrgang. Und sie hat ja auch grundsätzlich auch mit Verletzungen schon ein bisschen zu tun gehabt. Ich meine, sie war ein wirkliches Abwehrbollwerk mit einer Geschwindigkeit, eine sehr verlässliche Verteidigerin. Und dann sind wir aber wieder, willkommen im Leistungssport, irgendwann ist der Punkt, wo man hoffentlich selber noch entscheidet, okay, hier ist Ende im Gelände. Und das war ja jetzt so auf beidseitiger Kommunikation zu sagen, so okay, du bist in einem erweiterten Kader, dass sie dann dazu sagt, so nee, okay, dann mache ich vorher Schluss, ist legitim. Ja, und es ist dieser besagte Zeitpunkt, ne? Und der ist nie richtig, aber natürlich den Wandel, den ich vorhin auch angesprochen habe bei der Nationalmannschaft, finde ich aber, dass sie ja auf Vereinsebene auch noch ordentlich was vorhat und ich sage immer nur willkommen im Leistungssport, deswegen ist eine grandiose Spielerin und wünsche ihr natürlich dann trotzdem einen weiteren fabelhaften Weg auf Clubebene.
Es passiert ein gewisser Umbruch bei der Mannschaft nach den Olympischen Spielen. Alex Popp ist weg, Almut Schuld hat aufgehört, Sarah Dorsun jetzt auch weg. Nils, wie ist das, wenn so arrivierte Spieler oder Spielerinnen aus so einer Mannschaft rausgehen und sich so eine Mannschaft vielleicht auch, Tabea, du hast schon gesagt, unter neuem Trainer neu finden muss? Wie kompliziert ist das?
So eine Mannschaft, da bildet sich ja immer so eine Hierarchie in der Kabine und die ist unglaublich wichtig. Und wenn dann halt Spielerinnen gehen, musst du so einen Staffelstab übergeben. Und wenn ich mir die Mannschaft trotzdem angucke, ob es jetzt eine Julia Gwinn ist, Clara Bühl, Laura Freigang, die sind trotzdem alle in einem super Alter, ne? Wenn du jetzt siehst, so 25, 26, 27. Also wenn ich mich zurückerinnere, war das mein bestes Alter, wo ich halt am fittesten war. Und wenn du fit bist, kannst du auch vorweg gehen und dann kannst du mit Leistung überzeugen und automatisch wirst du auch eine Führungsspielerin oder kannst dann halt auch damit überzeugen. Und ich finde einfach, dass jetzt ein guter Zeitpunkt ist und auch nochmal zurück zu Sarah Dursun. Ich finde halt wirklich, dass du eigentlich dann mit 33 solltest du spätestens deinen Wert kennen und dann darf auch mal so ein Hauch Enttäuschung mitspielen und das ist auch echt gut, wenn man auch selbst stimmt, sagt, okay, dann nicht, ich muss jetzt nicht mit 33 der Wackelkandidat sein und dann mache ich Platz auch für die Nächsten, weil halt so viel Qualität auch in dem Kader steckt, wenn man sich mal den Kader anguckt, jetzt bei den Länderspielen gegen Österreich oder Niederlande, so pff, was da auch draußen sitzt am Ende, klar, weil auch mal durchrotiert wird, aber da ist man in der Breite schon so gut besetzt, dass du dann halt auch nicht mehr auf den einen oder die eine Spielerin angewiesen bist. Und ich kenne das selber, 33 ist ein schönes Alter und dann ist okay.
Allzu viel Zeit, um ein gewisses Team zusammenzufinden, auch vom Feeling her, ist nicht mehr, weil 4.7. geht es los gegen Polen. 2.7. startet die EM im Ganzen in der Schweiz. Tabea, du hast es schon gesagt. Und Deutschland, also egal, wenn eine Frauennationalmannschaft zu einer EM fährt, ist sie quasi gesetzt als eine der Top-Favoriten. Und das aufgrund natürlich dieser Historie. Achtfache Europameister, 2022 Vize-Europameister. Aber der letzte Titel ist eben auch schon ein bisschen her. 2013 war das der Fall. Tabea, wir haben es schon ein bisschen angerissen, aber wie weit geht's für die Mannschaft?
Finale bin ich auf jeden Fall am Start. Man muss dazu sagen, so ein bisschen jetzt so in der kürzlichen Historie haben wir so ein bisschen dieses, wir waren so immer der Titelfavorit, wir waren immer die Turniermannschaft, wir waren immer, auf uns war immer Verlass, so das war Deutschland im Fußball. Das war so ein bisschen in den Hintergrund gerückt, aber mit der Europameisterschaft WM23 in Australien ziehen wir mal komplett weg, weil Vorrunden aus, aber auch Olympia natürlich super performt gegen Spanien im Spiel um Platz 3 und deswegen, es ist so, bei den anderen Nationen merkst du das auch, wenn du dich mit denen unterhältst, so okay, ey, Deutschland, ihr seid back. Dementsprechend haben wir endlich wieder so ein bisschen dieses Fenster. Und hier gehe ich auf jeden Fall mit dem Finale. Wenn wir eine solide, grundlegende Vorrunde spielen und dann K.O.-Phase, das können wir. Das ist unser Ding.
Nils, wie weit verfolgst du denn den Frauenfußball und wie wichtig ist das auch, dass er jetzt quasi über die Öffentlich-Rechtlichen alle Spiele übertragen werden, außer ein paar Paralleltermine, die quasi nur per Livestream zu sehen sind, aber wie verfolgst du den Frauenfußball?
Ja gut, allein aufgrund dessen, dass ich hier in Freiburg lebe, ist mein vereinsbedingt schon immer zumindest beim Bundesliga-Fußball mit dabei und verfolgt das Ganze natürlich dann auch irgendwo aus Fansicht, sag ich mal, man kennt ja dann auch die ein oder andere und dann geht man auch gerne mal hin. Klar, man pickt sich mal so ein bisschen die Rosinen raus, ne, wenn dann die Top-Mannschaften kommen. Aber wenn da große Turniere anstehen, wie jetzt, dann ist man natürlich dann immer irgendwie mit dabei. Dann wirst du ja automatisch mit diesem Flow reingespült und schaust dir das natürlich auch an, um dann auch mitsprechen zu können, weil der Fußball halt auch dann doch nochmal richtig, richtig attraktiver geworden ist, auch über die letzten Jahre und Jahrzehnte. Deswegen schaut man sich das einfach gerne an. Und die eine oder andere ehemalige Ex-Freiburgerin ist auch mit dabei und dann hat man nochmal einen anderen Bezug, ja.
Sehr schön, sehr schön. Wir freuen uns auf jeden Fall auf den Fußballsommer. Lass uns aber nochmal kurz über andere Sportarten sprechen, denn das vergisst der Fußball ja manchmal, dass es auch noch andere Sportarten auf der Welt gibt. Und zwar zu Tennis und nicht zu den Großen, sondern zu den Junioren. Nils McDonald gewinnt ein Nachwuchsturnier von Roland Garros im deutschen Finale gegen Max Schönhaus. Unglaublich, erstmal gutes Match gewesen und zweitens ist das natürlich super für den deutschen Tennis, denn auch im Frauendoppel gewinnt ein deutsches Team, Eva Bennemann und Sonja Zinnikova. Haben da den Titel geholt und ich finde das immer sehr schön, weil das ähnlich wie bei der U21 ist. Man kann da schon sagen, den habe ich damals schon gesehen, als er noch in der Jugend war oder bei der U21. Und ich würde behaupten, die deutsche Tenniszukunft ist damit gesichert, denn der Letzte, der so einen Nachwuchs-Grand Slam gewinnen konnte, war Alexander Zverev in Australien 2014. Und da weiß man ja, wo die Fahrt hingegangen ist. Ich bin gespannt, wie sich die Jungs und die Mädels machen auf ihrer nächsten Karriereleiter. Und Nils war schon 2023 bei uns beim European Youth Olympic Festival für Team Deutschland am Start. Und dieses Jahr findet auch wieder ein EOF European Youth Olympic Festival in Skopje statt. Also Augen auf bei den Talenten und dann kann man nämlich schön später sagen, den kenne ich schon von früher. Nils Tabea, habt ihr das mitbekommen, den deutschen Erfolg da im Jugendtennis?
Ja gut, ist aufgrund von Social Media schon alleine, ne? Der Trainer hat ja, glaube ich, jetzt eine Glatze, weil er mal seine Wette eingelöst hat. Und der ist ja 17, ne? Also ich meine, wir sind mit 17 irgendwie noch früher mit der Schulklasse irgendwie nach Paris gefahren und der fährt da hin und gewinnt so einen Grand Slam Juniorentitel. Aber du hast jetzt schon richtig schön Druck aufgebaut, dass man großer wird. Also jetzt bin ich gespannt in ein paar Jahren, ja.
Das ist schon geil. Also ich verfolge das auch auf Social Media immer, ne? Also gerade jetzt auch dieses Multisportive und die Jugend, den Push und vor allem für jetzt die zukünftigen großen hinblicklich 28 LA, so lass mal gucken, dass wir da geil vertreten sind. Und das pusht natürlich, gerade wenn man selber multisportiv auch ein bisschen unterwegs ist, ist das Interesse natürlich für andere Sportarten auch immer da und dann auch letztlich auf der Plattform präsent zu sein mit unseren AthletInnen ist einfach geil.
Aber Nils, weil du schon gesagt hast, ich habe so einen Druck aufgebaut. Was man natürlich auch verfolgt ist, wenn man diese Nachwuchsgeschichten irgendwie auf dem Radar hat, ist, dass diese Geschichten natürlich nicht selbstverständlich laufen, direkt zum nächsten Grand Slam-Titel, sondern dass da, wie wir vorhin schon gesagt haben, wir kommen im Profisport, da ist einiges noch an Fluktuation, an ob der Körper mitmacht, ob der Kopf mitmacht, ob das Umfeld mitmacht, ob man Bock auf die Sportart hat, noch weiterhin. Und das ist eben auch die Geschichten, die eben spannend sind dann so in diesem Umfeld.
Ja, aber wenn man natürlich mit 17 so einen Titel holt, hat man schon mal wie sagen, mit Druck umgehen kann. Ne? Und ich meine, Tabea und ich, wir kommen aus dem Mannschaftssport. Ja. Aber Einzelsportart, also mein alter Trainer Christa Streich hat immer gesagt, das ist ein Killer. Ne? Also die wissen schon im Kopf krass krank sein. Ne? So, dass du sagst, du schaffst dich alleine zu motivieren, du schaffst alleine jeden Tag auf den Platz zu gehen. Und das finde ich geil. Wenn ich dann noch, ich habe ein Zitat von ihm gelesen, irgendwie ist eine Woche, die man für sein Leben behalten kann. Und das finde ich geil, so eine Aussage, diese Dankbarkeit trotzdem zu haben und gleichzeitig den Blick nach vorne zu richten und zu sagen, ich bin gespannt, was jetzt noch kommt und arbeite weiter. So, ich ruhe mich nicht aus. Also schon sehr, sehr erwachsene Aussagen.
Ja, sehr schön. Kommen wir zum letzten Thema für das heutige Update. Daya Bafonomeev gewinnt Gold mit dem Band und Bronze im Mehrkampf. Außerdem gewinnt Anastasia Simakova Silber mit dem Band. Unglaublich schöne Sportart, über die wir da sprechen, nämlich rhythmische Sportgymnastik. Immer ein bisschen im Verruf, weil das natürlich immer etwas ist, was man irgendwann mal im Schulsport gemacht hat. Und da sieht es natürlich nicht annähernd so elegant aus, wie wenn das die Profis auf der großen Bühne machen. Nils, wir haben vorhin schon mal ein bisschen vor dem Podcast darüber gesprochen. Wie siehst du denn diese Sportart? Was hat es mit dir gemacht, die Bilder da zu sehen?
Ich habe natürlich in Vorbereitung auf diesen Podcast, habe ich mich natürlich vorbereitet und mir die Bilder reingezogen und ich war erst echt geflasht auf der Couch, als ich das angesehen habe, vor allem die Übung mit dem Ball. Da dachte ich, oh mein Gott, wie viel Gefühl willst du mit dem Ball haben? Warum spielen die nicht Fußball? Aber es gibt auch Gründe, es gibt auch ästhetischere Sport als Fußball und brutal. Also wirklich, wenn ich mir das angucke, ob mit dem Band, mit dem Ball, die werfen das Ding 45 Meter hoch, machen drei Rollen, fangen es wieder auf. Also keine Ahnung, ich glaube, Tabea und ich bräuchten 170 Versuche mindestens.
Ey, ich weiß nicht, wie das bei dir war, Nils, aber wir hatten im Sportleistungskurs hatten wir natürlich auch die unterschiedlichsten Sportarten und unter anderem Turnen und ich sage einfach nur Ciao Leben, wir mussten so eine Kür machen. Deswegen mit Ästhetik hatte das bei uns nichts zu tun, aber es ist schon krass und das sieht man ja jetzt auch dann, also was der Körper in der Lage ist zu tun, in welche Formen du dich wie konstitutionell aufstellen kannst. Oh mein Gott, rhythmische Gymnastik ist einfach, also Hochachtung.
Ja, absolut.
Wer da noch mal ein paar Inhalte oder ein paar Behind-the-Scenes Einblicke bekommen möchte in den Trainingsalltag von Daya und mal ein bisschen was lernen möchte darüber, wie geweglich der Körper tatsächlich sein kann, der guckt sich bitte auf unserem YouTube-Channel Tag für Tag mit Daya Bafonomeev an. Unglaublich, wie dehnbar der Körper ist, was da alles rauszuholen ist. Daya war ja auch Olympiasiegerin von Paris. Nils, weil du jetzt hier mal zu Gast bist, wie hast du denn die Olympischen Spiele in Paris verfolgt?
Ja gut, einfach als Fan. Ich meine, ich bin echt so ein Typischer, der immer sagt, ja, ich fahre da mal hin. Ich wohne eigentlich in der Nähe, sag ich mal, von Frankreich. Habe es dann doch nicht geschafft, habe mich auch richtig geärgert, wenn es dann schon mal hier ist. Aber ich bin auch so ein gemütlicher Couchgucker und habe mich dann immer richtig abartig gefreut, wenn ich dann irgendwie schon in einer TV-Spielfilm-App, oh, jetzt mal hier Schleichwerbung, gucken konnte, was so ansteht, wer alles heute so auftritt, welche Disziplinen anstehen. Und dann, keine Ahnung, kommt man auch als Ehepaar in so einen Flow, dass du dich echt auf sowas dann abends freust, ne? Und sagst, geil, heute kommt das und das und das und das. Also war cool, er hat mich echt abgeholt.
Tabea, wie hast du es verfolgt?
Live vor Ort, zwei komplette Wochen war ich da, unter anderem mit Josephine Henning, ist auch eine ehemalige Nationalspielerin, auch Olympia 2016 mit am Start gewesen. Wir waren zu viert noch mit dem Judoka und anderen Fußballern unterwegs. Wir sind nach Lille gefahren, haben uns Basketball, Männer und Frauen, die Deutschen, angeguckt. Wir haben Handball geguckt, wir haben Beachvolleyball, legendärer Spot, uns angeguckt. Deswegen, wir waren im Deutschen Haus, haben da unten alle Challenges mitgemacht, haben Freunde besucht, die dort ja noch als AthletInnen auch am Start waren. Die Deutschen mit der Bronzemedaille empfangen und waren da irgendwo in Paris noch im Club gelandet, wo dann alle AthletInnen nach Deutsches Haus ist zugelandet sind. Deswegen, es war legendär, es war Friede, Freude, also so ein Weltfrieden in Paris zu dieser Zeit, danach ja noch die Paralympics. Es war, also ich sag mal so, ich bin in voller Vorfreude auf die Winterspiele. Es wären meine ersten Winterspiele, wo ich gerne am Start sein möchte. Und dann LA 28, here we are.
Das wunderschöne Abschlussworte. Nils, vielleicht kriegen wir dich ja für die Wintersport, für Mailand Cortina von der Couch. Mal gucken, ob wir da eine Einladung fürs Deutsche Haus hinkriegen. Vielen Dank, dass ihr beide heute hier mit dabei wart im Team The Update Podcast und wir dieses kleine Fußball-Spezial, möchte ich es nennen, aufnehmen konnten. Vielen Dank, ich wünsche euch viel Spaß. Tabea, dir in der Schweiz beim Moderieren, beim Expertin sein. Nils, dir viel Spaß daheim von der Couch aus zuzuschauen. Und macht's gut. Vielen Dank. Bis nächste Woche. Ciao.
Danke euch. Danke.
Ciao.
Dieser Podcast wird produziert von Team D Studios. Moderation: Konstantin Füller.